D-Radio Wissen 100.
Die Angst wurde schon lange zu einem Teil des Lebens für die Iraker. Nicht erst jetzt. Seit der Ära von Saddam ist die Angst in unserem Leben präsent. Sie ist mittlerweile zu einem guten Freund geworden.
Das unmögliche Land. In der 100 beschäftigen wir uns heute mit einem Land, das eben einfach nicht zur Ruhe kommt, dem Irak.
Und uns war wichtig, dass wir da Stimmen aus diesem Land bekommen, Stimmen und Geschichten. Und ja, ein paar haben wir gesammelt.
Wolfgang Schiller ist hier, wie immer, 100-Redakteur. Und mit Anis Al-Saidi haben wir das zum Beispiel geschafft, den wir gerade gehört haben.
Genau.
Seine Geschichte gibt es in dieser 100 gleich.
Außerdem haben wir natürlich uns bemüht, Stimmen zu bekommen aus den umkämpften Gebieten, die jetzt von den IS-Milizen gerade besetzt worden sind. Das ist schwer, aber unser Korrespondent Björn Blaschke war in der Gegend in Erbil, also im Kurdengebiet, hat dort Flüchtlinge getroffen. Auch seine Geschichte hören wir gleich.
Und am Ende der Sendung haben wir dann eine Geschichte, wo ich sagen muss, nachdem ich die gehört habe, habe ich viel mehr verstanden, was eigentlich los ist in diesem Land und warum es nicht zur Ruhe kommt. Es ist die Geschichte von Gertrude Bell, einer Spionin kann man eigentlich sagen.
Spionin, Agentin, Industriellentochter, schwerreich und irgendwie gelangweilt in Großbritannien, die sich im Orient am großen Machtpoker nach dem Ersten Weltkrieg beteiligt und den Irak miterfindet.
Das kann man fast schon so sagen, ja. Die Erfinderin des Irak. Das in dieser 100. Am Mikro, Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Gottes Staat, Terror und Verfolgung, Anschläge im Irak und kein Ende in Sicht. Manchmal ertappt man sich dabei, dass man gar nicht mehr so richtig zuhört bei den immer gleichen Meldungen aus dem Irak. Und man fragt sich, wann hört das eigentlich mal auf? Das fragt sich unser Autor Nail Al-Saidi auch. Doch er hört ganz genau hin bei den Meldungen. Denn Nails Vater kommt aus dem Irak und würde Nail gerne mal seine Heimat zeigen. Beide würden sie gerne die Verwandten wiedersehen, die noch immer dort leben.
Auf dem Bild sehe ich die Mama mit dir. Da warst du 7 Jahre alt. Dann sehe ich Anis.
Onkel Anis zum Beispiel. Er lebt in Bagdad, hat mal in Deutschland studiert. Nail hat über das Internet immer wieder Kontakt zu ihm. Und von ihm hat er vieles erfahren über das Land. Für uns hat Nail den Kontakt nochmal gesucht zu seinem Onkel. Und wie immer war die erste Frage, wie ist die Lage im Irak?
In Bagdad, die Lage ist in Ordnung.
Ich bin zurzeit in Bagdad. Hier gibt es im Moment keine Probleme.
Mafi-Muschkile. Kein Problem. Das sagt mein Onkel Anis, als ich ihn auf die Gefahrenlage im Irak anspreche. Er lebt in der Hauptstadt Bagdad. Da ist von der Terrorgruppe ISIS nichts zu spüren, sagt er. Anders sieht es in Mosul aus, der zweitgrößten Stadt im Irak. Da verhängen die extremen Islamisten gerade Schaufensterpuppen und vertreiben die Christen aus der Stadt. Mosul ist unter ISIS-Kontrolle, aber weit weg. Also, Mafi-Muschkile.
Das Viertel, in dem ich lebe, ist sicher. Auch der Weg nach Nasiriyeh ist sicher. Auch die Gebiete im Südirak sind sicher. Aber nach Mosul kann ich zurzeit nicht gehen.
Mosul ist weit weg von Anis, 400 Kilometer nördlich von Bagdad. Aber auch ohne ISIS-Terroristen in der Hauptstadt ist es dort doch nicht sicher, denke ich. Regelmäßig werden in Bagdad Sprengstoffanschläge verübt. Aber selbst das bringt meinen Onkel nicht aus der Ruhe. Daran hat man sich als Iraker schon lange gewöhnt, meint er.
Die Angst wurde schon lange zu einem Teil des Lebens für die Iraker. Nicht erst jetzt. Seit der Ära von Saddam ist die Angst in unserem Leben präsent. Sie ist mittlerweile zu einem guten Freund geworden.
Es brennt mal wieder im Irak. Aber solange es nicht vor der eigenen Haustür fackelt, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Das würde ich mal irakische Gelassenheit nennen. Ich glaube, so optimistisch kann man nur dann denken, wenn man schon einiges überstanden hat. Und das hat mein Onkel Anis aus Bagdad definitiv. 3 Golfkriege und dann noch einen tiefen Sturz aus der Oberschicht der Gesellschaft. Dabei wäre er fast draufgegangen. Ich frage ihn übers Internet, ob er mir davon erzählen will. Von seinen persönlichen Höhen und Tiefen, die er im Irak erlebt und erlitten hat. Mein Onkel aus Bagdad zögert nicht lange. Klar, er ist dabei. Eigentlich ist er nicht mein Onkel, sondern ein Cousin meines Vaters. Aber egal, bei Arabern wird man schnell adoptiert. Das letzte Mal, als wir uns in Deutschland gesehen haben, das ist schon verdammt lange her. Damals war ich noch ein Kind und gerade mal in die Schule gekommen.
Auf dem Bild sehe ich die Mama mit dir. Da warst du 7 Jahre alt. Dann sehe ich Anis, mein Cousin Anis. Ich habe ihn gekannt, als er 4 Jahre alt war. Und dann habe ich den Irak verlassen.
Mein Vater sitzt mit mir im Wohnzimmer seines Hauses. Vor uns liegt ein Stapel Fotoalben. In einem finden wir Bilder aus der Zeit, als Anis uns in Deutschland besucht hat. Damals ein junger Iraker mit tief schwarzem Haar und einem dicken Schnauzbart.
Wir sind hier auf unserer Straße. Das war im März 1983. Erkennt man, an diesem Jahr hatten wir so viel Schnee gehabt. Und ich denke und vermute, dass es zum ersten Mal, dass Anis Schnee sieht. Er denkt, er steht hier in einem Feld voll Zucker oder Salz. Ja?
Was hat Anis eigentlich gemacht in Deutschland?
Anis hat die deutsche Sprache erweitert am Goethe-Institut in Iserlohn.
März 83, das war mitten im Iran-Irak-Krieg damals. Warum ist denn dann Anis wieder zurückgegangen?
Ja, das ist sein Job, der hat sehr gute Position gehabt.
30 Jahre ist das jetzt schon her, dass ich meinen Onkel Anis zuletzt gesehen habe. Er war der einzige irakische Verwandte, den ich je kennengelernt habe. Damals war er angehender Diplomat und musste nach einem Jahr Deutschstudium wieder zurück in den Irak. Zum Abschied hat er mir seinen Radiowecker geschenkt. Ein damals total heißes Teil mit roter Digitalanzeige. Aber so viel ich auch daran rumgedreht habe, Stimmen aus dem Irak, die habe ich damit nie empfangen können. Lange Zeit war Funkstille zwischen meinem irakischen Onkel und mir. Aber vor einem Jahr hat mich meine irakische Sippe über Facebook gefunden. Und Anis ist auch wieder in meinem Leben aufgetaucht.
Hallo?
Wir treffen uns per Videokonferenz. Sein Haar ist schütter, der Schnauzbart ergraut. Gut geht's ihm und seiner Familie, sagt er. Auf jeden Fall viel besser als der irakischen Regierung.
Wir glauben mehr an uns als an die Regierung.
Ein Witz über die irakische Regierung. Dafür hätte man ihn früher gehängt. Damals, als Saddam Hussein und die Baath-Partei noch an der Macht waren. Aber so einen Scherz hätte Onkel Anis früher garantiert nicht gebracht, zumal er selber ein Teil der Regierung war. Nach seinem Germanistikstudium wurde er Diplomat im irakischen Außenministerium. Er hat es weit gebracht im Beruf und das, obwohl er Schiit ist, also kein Sunnit, wie der Diktator Saddam Hussein und seine Machtklique. In der Pressestelle hat Anis zu den großen deutschen Tageszeitungen Kontakt gehalten. Er war als Berater in Afrika und in Europa unterwegs und hat bei Staatsbesuchen sich ums Protokoll gekümmert.
Ich war großer Beamter in der Regierung damals.
Mein Onkel Anis spricht Deutsch, aber er ist schon lange aus der Übung. Seit über 20 Jahren hat er die Sprache so gut wie gar nicht mehr gebraucht. Seine Karriere ging als Diplomat schlagartig zu Ende, als die irakische Armee ins Nachbarland Kuwait einmarschiert war. 1990 war das.
Ich war dagegen, dass der Irak in Kuwait einmarschiert. Ich war der Meinung, dass die Besetzung Kuwaits barbarisch ist und dass man einen Streit zwischen benachbarten Ländern nicht auf dem Kriegsweg lösen kann. Man hätte es mit Verhandlungen lösen sollen.
Onkel Anis befürchtete, dass sich der Irak damit mit dem Westen verkrachen wird, insbesondere mit den USA. Und so kam es dann auch. Operation Wüstensturm. Der zweite Golfkrieg. Eine Allianz aus Amerika und arabischen Ländern befreiten Kuwait. Der Irak wurde mit Wirtschaftssanktionen bestraft. Und Onkel Anis kam für seinen politischen Widerstand ins Gefängnis.
Ich wurde zum Tode verurteilt. Kurz darauf haben sich Freunde eingemischt, denn ich habe viele Beziehungen gehabt im Irak. Mit ihrer Unterstützung bin ich rausgekommen. Ein paar von ihnen waren beim Gericht angestellt und sie haben dafür gesorgt, dass das Todesurteil nicht vollstreckt wurde. Meine Strafe wurde dann so umgewandelt, dass ich aus meinem Amt vertrieben wurde. Ich habe meine Rechte verloren, wie meine Rente, mein Einkommen, meine Stellung und so weiter.
Mein Onkel Anis durfte weiterleben, aber er wurde mundtot gemacht und erniedrigt. Aus dem einst angesehenen Diplomaten wurde ein Kioskbesitzer, ein Niemand, der es kaum schaffte, seine Familie mit 4 Kindern zu ernähren.
Es hat nicht zum Leben gereicht. Es hat nur geklappt, weil meine Frau fleißig war. Sie ist Lehrerin. Sie hat zu 90% für den Lebensunterhalt gesorgt.
Zusätzlich stand er unter Hausarrest, erzählt mein Onkel. Er durfte sich nur in der Nachbarschaft bewegen. Auf keinen Fall durfte er Bagdad verlassen. 12 Jahre vergingen so. Seine Strafe hätte wohl lebenslang gegolten, aber 2003 kamen schon wieder die Amerikaner ins Land, zum 3. Golfkrieg. Wegen der angeblichen Massenvernichtungswaffen und um das irakische Volk von Saddam Hussein zu befreien. Nun ja, im Falle meines Onkels muss das doch echt eine Erlösung gewesen sein, denke ich. Von wegen.
Ich war nicht froh. Ich hatte mir gewünscht, dass Saddam durch die Hände der Iraker gestürzt wird und nicht durch eine Besatzung der Amerikaner. Die Besatzung hat im Irak so viel Schlimmes verursacht und wir leiden immer noch darunter.
Die Strafe gegen Onkel Anis wurde aufgehoben. Er bekam seine Rechte wieder, aber nicht seine Arbeit. Im Irak hatte sich einiges verändert, aber nicht der alte Klüngel innerhalb der Volksstämme und der eiserne Zusammenhalt in den Religionsgruppen. Da wollte Anis einfach nicht mitmachen, erzählt er mir. Seine Unabhängigkeit war ihm einfach wichtiger.
Nach dem Sturz der Regierung habe ich Kontakt mit der neuen Regierung aufgenommen. Und diese neue Regierung bestand aus verschiedenen Parteien, religiösen und bürgerlichen Parteien, die sofort mit den Amerikanern zusammenarbeiten wollten. Auch ethnische Gruppen waren dabei, wie die Kurdenpartei. Das Problem war, dass ich damals in keine Partei eingetreten bin. Die Mitglieder und deren Freunde haben dann alle Posten bekommen und ich hatte dann keine Chance mehr.
Er hatte sich gewünscht, dass nach dem Sturz von Saddam Hussein endlich ein Rechtsstaat im Irak entsteht, mit einer Zivilgesellschaft. Dass man Politik und Religion strikt trennt, damit sich die Menschen als irakische Bürger verstehen und sich nicht ständig dadurch abgrenzen, zu welchem Stamm sie gehören oder zu welcher Glaubensgemeinschaft.
Die Zukunft des Iraks sieht unter den jetzigen Bedingungen schwierig aus. Nach Saddams Sturz wurde die Regierung im Irak nicht auf einer bürgerlichen Basis aufgebaut, bei der alle Iraker gleich behandelt werden, ohne Blick auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder der jeweiligen islamischen Rechtsschule. Wenn eine Regierung auf Konfession gründet oder Stammeszugehörigkeit, dann gibt's Probleme. Und genau das ist mein Problem im Irak.
Anis findet mit seiner Meinung kein Gehör bei den Regierenden. Stattdessen arbeitet er immer noch in seinem Kiosk. Vor ein paar Jahren hat er angefangen, Bücher zu schreiben. Sein erstes geht um eine historische Figur des Islams, um Ibn Talib. Den nannte man den Vater der Armen, weil er sich für deren Wohl eingesetzt hat. Ganz schön clever von meinem Onkel, denke ich. Er benutzt einen historischen Stoff und übt damit eine feine Kritik an den bestehenden Umständen im Irak. Die Religionsführer von heute sollten sich mal ein Beispiel nehmen an dem antiken Wohltäter, statt nur auf das Wohl der eigenen Glaubensbrüder und Schwestern zu schauen. Damit ist er natürlich auf Widerstand gestoßen bei den Geistlichen. Sie wollten den Druck verhindern. Er hat das Buch aber trotzdem veröffentlicht.
Das erste Buch habe ich auf eigene Kosten rausgebracht. Und das zweite Buch, jetzt über die Revolution von Hussein, werde ich hoffentlich dieses Jahr noch veröffentlichen. Dann auch auf eigene Kosten.
Mitten im Gespräch ist Anis plötzlich weg. Ich rufe ihn auf dem Handy an. Ah, der Strom in Bagdad ist mal wieder ausgefallen, sagt mein Onkel. Er muss mal eben den Generator im Garten anschmeißen. In ein paar Minuten soll das Internet wieder laufen. Okay, ich warte und stelle mir vor, in welcher Abgaswolke jetzt die ganze Nachbarschaft versinkt.
Es ist nur mit Geduld zu ertragen. Der Strom ist schon wieder kaputt. Seit 10 Jahren kriegt die Regierung es einfach nicht hin, eine Lösung für das Stromproblem im Irak zu finden.
Und das, obwohl der Irak mit seinem Erdölvorkommen doch eine so reiche Nation ist. Dass es im Land nicht rund läuft, das lernen die irakischen Kinder schon in der Schule.
Es gibt keine vernünftige Erziehung. Meine Frau arbeitet als Lehrerin an einer staatlichen Schule. Sie hat eine erste Klasse. Und da sitzen 60 Schüler in einem Klassenraum. Die Hälfte sitzt auf dem Boden, ohne Bücher, ohne Hefte, ohne Stifte.
Hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Gesundheitsversorgung, Probleme mit der Umwelt und der Meinungsfreiheit. Alles nichts Neues, meint Anis.
Es sind dieselben Probleme wie unter Saddam. Aber jetzt sind sie stärker. Saddam konnte immer sagen, die Blockade ist schuld, die Sanktionen, die Amerika über den Irak verhängt hat. Aber jetzt gibt es kein amerikanisches Embargo mehr und trotzdem ist es schlechter geworden.
Mein Onkel erzählt mir, dass er mehr und mehr an der irakischen Gesellschaft verzweifelt. Ich frage ihn, wie lange es noch im Irak aushält, ob er nicht nach Deutschland auswandern will.
Das ist mein Traum.
Ich würde mich total freuen, meinen Onkel endlich wiederzusehen. Ich fände es aber auch sehr schade, wenn er sein Land jetzt verlassen würde. Denn eigentlich braucht der Irak Menschen wie ihn. Jetzt mehr denn je. Jemand, der über den Tellerrand guckt, der gelassen ist, mit klarem Verstand und Weitsicht. Es ist schon traurig, dass man einen Mann wie Anis aufs Abstellgleis stellt. Dass seine Erfahrung nicht zählt, auch nicht sein diplomatisches Wissen, sein Ehrgeiz oder sein Patriotismus. Aber solange im Irak ein Glaubensbekenntnis mehr bedeutet als der Glaube an eine bürgerliche Gesellschaft, wird das mit dem Irak als Staat wohl nie was werden. Davon hat mich mein Onkel Anis überzeugt.
Mafi Mushkile, kein Problem. Nail al-Saidi über seinen Onkel und das Leben in Bagdad. Der Radiowissen hier. Die 100. Irak, das unmögliche Land, unser Thema heute. Wolfgang Schiller ist hier, 100-Redakteur. Wolfgang, wir wollten ja für diese Sendung nah ran an die Leute im Irak. Mit Nail und seinem Onkel hatten wir Glück. Aber um mehr darüber zu erfahren, was da los ist, wo die Islamisten aktiv sind, die den islamischen Staat ausgerufen haben, das ist verdammt schwer.
Ne? Ja, glücklicherweise hast du, Paulus, ja letzte Woche schon gesehen in Agenturen, dass unser Korrespondent Björn Blaschke, unser Nahostkorrespondent, der normalerweise in Kairo sitzt, im Kurdengebiet im Nordosten des Iraks unterwegs war, eine Woche lang dort recherchiert hat und deswegen haben wir ihn gefragt, ob er Zeit hat für ein Interview.
Genau, Erbil, da ist er unterwegs, das ist die Provinzhauptstadt da oben im Nordosten des Iraks. Die Kurden haben, naja, kann man sagen, ein relativ sicheres, autonomes Gebiet da und deswegen kommen die Flüchtlinge, die vor den Islamisten fliehen, eben dorthin, auch aus Syrien zum Teil, weil sie sich da eben sicher fühlen.
Ne? Genau, und in der vergangenen Woche, sogar in dieser Woche, sind nun neue Flüchtlinge in Erbil eingetroffen, vor allem aus Mosul und den umliegenden Dörfern. Mosul, das liegt nur 80 Kilometer von Erbil entfernt, also 1,5 Autostunden normalerweise. Ist eine Millionenstadt, die vor ein paar Wochen schon von den Islamisten erobert wurde. Aber jetzt hat sich in der vergangenen Woche dort die Situation nochmal erheblich verschärft, vor allem für Christen. Und Björn Blaschke hat die Flüchtlinge in einem Vorort von Erbil getroffen. Ich habe ihn als erstes gebeten, mal die Situation zu beschreiben, wie viele Menschen dort angekommen sind und wo diese Menschen alle unterkommen.
Na, die Leute, die jetzt in Erbil bzw. in dem Vorort Ankara untergekommen sind, das sind gar nicht so viele. Das sind ein paar hundert vielleicht, die da untergekommen sind bei Freunden und Verwandten. Und das hat was damit zu tun, dass jeder, der nach irakisch Kurdistan reinkommt, sowas wie einen Fürsprecher braucht, also einen Bürgen, der sagt, okay, diese Menschen sind vollkommen in Ordnung. Das ist ein Teil des Sicherheitskonzeptes der irakischen Kurden. Und die Leute, die da angekommen sind, wohnen dann eben tatsächlich bei diesen Bürgen. Und das sind meistens Verwandte oder enge Freunde. Aber die meisten sind tatsächlich untergekommen im sogenannten Sahal-Nineve. Das ist die Nineveh-Ebene. Und Nineveh, das bezeichnet die alte Stadt Mosul, die befindet sich sozusagen zwischen irakisch-Kurdistan und der Stadt Mosul. Das ist ein umstrittenes Gebiet zwischen den Kurden und der Zentrale in Bagdad immer gewesen. Und da sind so ein paar christliche Dörfer wie Karakosch zum Beispiel. Da gehen die meisten hin. Und das hat was damit zu tun, dass die da eben keinen Sponsor haben müssen, also einen, der für sie bürgt, sondern weil die irakischen Kurden dieses Gebiet schon seit langem kontrollieren, weil sie dieses Gebiet immer als einen Teil von irakisch-Kurdistan beansprucht haben, wenngleich es rein formal sozusagen noch zum Zentralirak gehört. Aber da können die auch ohne Sponsor hingehen. Mhm.
Sie haben unter anderem zwei Brüder in diesem Vorort getroffen, Safa und Athil und deren Familien. Was schildern diese beiden Männer, was ist da in Mosul passiert?
Nee, es hat ein Ultimatum gegeben. Das ist verbreitet worden, sowohl über soziale Netzwerke, sofern sie dann überhaupt noch funktionierten oder sofern sie zugänglich waren, konnten Leute, also zum Beispiel über Facebook oder Twitter, die Aufforderung hören, eben dieses Ultimatum, dass entweder die Christen konvertieren oder eine Kopfsteuer von $450 pro Person und Monat zahlen müssen. Dann hätten sie auch bleiben können in Mosul. Oder aber die Stadt verlassen, weil sie sonst getötet würden. Und da hat dann die Formulierung genau gelautet, entweder ihr geht oder das Schwert ist zwischen uns. Also das ist eben eine klare Morddrohung gewesen. Und dieses Ultimatum, diese Morddrohung ist verbreitet worden, wie gesagt, über die sozialen Netzwerke, aber auch ganz klassisch auf Papier. Also es sind Papiere verschickt worden, offensichtlich mit dem Aufdruck, Islamischer Staat, also dieser Terrororganisation ISIS, wie wir sie immer noch nennen, da schriftlich formuliert das Ultimatum und es soll eben auch, so haben die Brüder erzählt, vom Minarett aus verbreitet worden sein. Vorher konnte man das sozusagen schon in gewisser Weise ahnen, weil alle Häuser, von denen man wusste, dass da Christen drin wohnen, mit einem N, also einem arabischen Nun, beschrieben worden waren in Rot. Das kommt von Nazarin, das sind die Leute aus Nazareth. Also sozusagen, da war das Stigma draufgedrückt und das bedeutete, diese Häuser gehören schon dem Islamischen Staat. Also da gab es einen gewissen Vorlauf von ein paar Tagen und dann eben das Ultimatum hinten dran. Und was sie dann geschildert haben, ist wirklich letztlich schrecklich. Also sie haben dann alles gepackt, was sie packen konnten, haben ihre Autos vollgeladen und sind dann aber am letzten Kontrollposten von den Terroristen angehalten worden. Und man hat ihnen alles genommen, also wirklich bis auf die Kleidung am Leib hat man ihnen alles abgenommen und dann mussten sie zu Fuß weiterfliehen.
Also sie haben den gesamten Hausrat verloren, die ganzen alles. Erinnerungen, Alben, Fotos, also sie haben alles. Praktisch nichts mehr.
Sie haben praktisch nichts mehr. Die beiden sind Ingenieure, der eine ist Elektroingenieur, der andere Maschinenbauingenieur, die sagen, wir haben keine Zeugnisse, wir haben im Prinzip nichts, wir können auch nichts nachweisen über das, was wir mal gelernt haben. Und es ist kein Einzelfall, sondern das ging den meisten so. Die meisten Flüchtlinge sind aus Mosul dann tatsächlich am Ende zu Fuß weitergeflohen, weil man ihnen alles abgenommen hat. Also Geld, alles Schmuck, Autos, es gab welche, die Glück hatten, denen hat man das Auto nicht weggenommen, aber denen hat man das Auto leergeräumt. Also es war wirklich zu einem großen Teil eine Flucht zu Fuß.
Warum sind diese Menschen so lange dort geblieben? Also die Herrschaft der IS-Milizen oder ISIS-Milizen, wie man sie nennen möchte, dauert ja schon etwas länger an. Viele sind vorher schon geflohen. Die haben jetzt bis zum letzten Moment ausgehalten. Was sagen die, warum die so lange geblieben sind?
Ja, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Also und dann natürlich in der Folge auch diesen Leuten und nicht nur den beiden Brüdern, sondern ich habe diese Frage an mehrere Familien gerichtet. Und die Antwort war immer die gleiche. Sie haben gesagt, das ist unser Zuhause. Das ist einfach unser Zuhause. Wir haben gehofft, dass es irgendwie vorbeigeht. Also, dass dann das irakische Militär kommen würde, um die zu vertreiben oder sonst irgendein Wunder geschehen würde. Aber sie haben alle gesagt, es ist unser Zuhause. Wir wollten da nicht weg. Es ist unsere Stadt. Und damit geht einher natürlich letztlich so ein Bewusstsein. Also Mosul ist eine Stadt, die ist seit 1600 Jahren ungefähr von Christen besiedelt. Und die Christen sind da nie weg gewesen. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass es keine Christen mehr in Mosul gibt. Und ich glaube, dass das eine gewisse Verbundenheit eben auch bringt. Das Bewusstsein, wir sind seit 1600 Jahren da, es ist unsere Stadt, wir gehen da nicht weg. Das ist relativ wichtig und das geht damit einher, dass sich viele Christen, und da reden wir dann von den assyrischen Christen, dass die eben nicht nur sagen, wir sind eine christliche Gruppierung, sondern wir sind eine Ethnie. Also wir sind wie die Armenier nicht nur eine Religionsgruppe, eine christliche Religionsgruppe, sondern wir sind ein eigenes Volk. So wie es auch die Juden sagen. Wir sind eine Religion und wir sind ein Volk. Sagen das eben auch die Assyrer. Und die sagen, Mosul ist unser Kernland. Wir sind ein assyrisches Volk. Also das, was schon da war, bevor der Islam überhaupt gekommen ist. Wir waren auch schon da vor dem Christentum. Wir sind letztlich seit ein paar tausend Jahren schon da. Und das ist unsere Stadt, unsere Heimat und die verlassen wir nicht.
Geht das allen Minderheiten so oder sind jetzt nur die Christen betroffen von diesen Vertreibungen?
Es gibt so eine Faustregel im Irak, die habe ich mir mal selber irgendwann vor Jahren schon aufgestellt. Je kleiner die Minderheit, desto bedrohter. Und ich sage das ganz bewusst so, weil man oft in Deutschland speziell davon redet, dass die Christen bedroht seien im Irak. Die Christen stellen aber längst nicht die kleinste Minderheit dar. Und gerade um Mosul herum und in Mosul gab es sehr viele andere Minderheiten. Es gibt ja die Shabak, es gibt die Jesiden. viele verschiedene Gruppierungen, die wir alle gar nicht kennen im Zweifel. Und die sind sowieso schon längst vertrieben worden. Also die sind alle weg. Es gibt keine Schiiten mehr dort, es gibt keine Jesiden mehr, es gibt keine Schabak. Es gibt jetzt im Prinzip nur noch sunnitische, islamische Araber dort. Niemand anderes mehr. Und die Konsequenz ist, dass letztlich im Irak momentan sowas wie eine, also das, was man früher hatte im Irak, ein ethnisches und religiöses Mosaik, das wird gerade zertrümmert. Und das ist natürlich ein großer Kulturverlust.
Wenn wir jetzt nochmal in dem Kurdengebiet bleiben, da kommen jetzt so viele Flüchtlinge an. Wie werden diese Leute, diese Familien dort aufgenommen? Also das überfordert doch irgendwann auch so einen Landstrich.
Ja, per se möchte ich erstmal sagen, dass sie eigentlich gut aufgenommen werden. Und das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass die Kurden im Nordirak selber 1991 zu Flüchtlingen gemacht worden sind. Es hatte damals, man kennt diesen Begriff aus den Palästinensergebieten, es hatte, so nennen die Kurden es auch dort, die Intifada gegeben. Also das große Aufbegehren gegen das Regime in Bagdad, damals noch von Saddam Hussein geleitet, nach dem Golfkrieg um Kuwait 1991, wie gesagt. Damals sind ein paar Millionen Kurden geflohen, und zwar in den Iran und auch in die Türkei. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Bilder, da sind da große Camps aufgemacht worden in der Türkei. Es war bitterkalt, es war eine schreckliche Fluchtwelle letztlich unter den klimatischen Bedingungen schon alleine. Und das haben viele natürlich noch in Erinnerung, wenn sie jetzt selber Flüchtlinge in ihrem Gebiet ankommen sehen. Und deshalb möchte ich eigentlich sagen, dass sie per se generös aufgenommen werden. Mit einem gewissen Sicherheitscheck, klar, also die Kurden durchleuchten die Leute schon anständig, die da ankommen. Sie haben natürlich große Angst davor, dass Maulwürfe reinkommen, also ISIS-Kämpfer, die vielleicht einen Anschlag verüben könnten in ihrem Landstrich. Aber sie lassen sie rein. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch, und da spielt dann das, was Sie angedeutet haben, eine wichtige Rolle. Aufgrund von Elektrizitätsmangel, ne, mehr Leute verbrauchen auch mehr Strom. Das, wo die Kapazitäten noch nicht mehr fürs eigene Volk sozusagen voll da waren. Mehr Leute verbrauchen auch mehr Wasser und so weiter. Bringt es natürlich auch schon mal Animositäten mit sich. Und das ging schon so weit, dass in einem Kommentar ich dann gelesen habe, die Christen haben es überhaupt nicht verdient, dass wir sie aufnehmen. Die waren immer mit Saddam Hussein und nie gegen ihn. Und das ist natürlich Quatsch. Also das sagen diese Christen dann eben auch. Also die Christen sagen, wir waren genauso mit Saddam Hussein oder gegen ihn wie alle anderen in diesem Land. Und ich selber habe 1991 in den Bergen von Irakisch-Kurdistan christliche Kämpfer gesehen. Also die waren von der assyrischen Freiheitsbewegung, die daneben den Kurden gestanden haben mit ihrer Kalaschnikow, auch Frauen übrigens, die an der Seite der Kurden oder mit den Kurden zusammen gegen Saddam Hussein gekämpft haben. Also es ist ein Quatschvorwurf, der da von manchen, ich möchte auch sagen Ausnahmen, erhoben wird gegen die Christen. Aber es gibt diese Vorwürfe mittlerweile und das ist natürlich so eine Stimmungsmache vor allem.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Flüchtlingen, die Sie getroffen haben, diesen Christen, die aus Mosul geflohen sind. Wie stellen die sich ihre Zukunft vor? Haben die Hoffnung, dass sie nochmal zurückkehren können? Oder was erwarten die jetzt? Wie geht's weiter?
Sie haben die Hoffnung, dass befreundete sunnitische Araber ihnen die Papiere beschaffen aus ihren alten Häusern, mit denen sie dann wiederum auf eine Zukunft außerhalb des Landes, außerhalb des Irak hoffen. Also sie wollen eigentlich alle den Irak verlassen.
Unser Korrespondent Björn Blaschke ist gerade von einer Reise aus dem Irak zurückgekehrt. Er war im relativ sicheren Kurdengebiet im Nordosten des Iraks und aus Mosul, von wo eben so viele Flüchtlinge dort hinkommen oder aus der Gegend, gibt es eine aktuelle Meldung.
Ja, uns erreicht eine Meldung vom evangelischen Pressedienst. Es ist ein Kloster im Nordirak, das um Hilfe bittet. Wir haben ja von den Flüchtlingen gehört, die dort unterkommen, und 300 Menschen aus Mosul haben sich in ein Kloster geflüchtet in der kurdischen Autonomieregion, und der Abt dort hat an seine Brüder in Bayern geschrieben, Abt Mor Matay, und er bittet eben um Spenden, um diese Menschen versorgen zu können. Und jetzt haben die Landeskirchen in Bayern eine große Hilfsaktion für diese Flüchtlinge angestoßen. Also man braucht dort wirklich auch Unterstützung, damit die Leute dort überleben können, weil es wirklich eine große Belastung ist.
Um zu verstehen, was da im Irak passiert, muss man wahrscheinlich vorne anfangen. Ganz vorne. In der Zeit, in der es den Irak noch nicht gab. Wir lernen in dieser zweiten Stunde 100 eine sehr besondere Frau kennen. Gertrude Bell, Spionin im Dienste seiner Majestät, des Königs von England. Und, ja, man könnte fast sagen, die Frau, die den Irak erfunden hat. Wir hören sie, die Geschichte dieser Frau. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Danach versteht man mehr von dem Chaos im Irak. Die 100 hier, die Radio Wissen. Stellen wir uns Gertrude Bell vor. Geboren 1868, eine sehr unabhängige Dame mit einem kantigen Gesicht und Locken unter dem damenhaften Hut, stammt aus einer der reichsten Familien Großbritanniens, aus einer Stahldynastie, die das Gerüst für das British Empire geschweißt hat. Die erste Frau mit einem Geschichtsabschluss in Oxford, so klug und so selbstbestimmt, dass sie keinen Ehemann findet, obwohl das standesgemäß eigentlich so vorgesehen wäre. Eine Frau mit so viel Geld, dass sie machen kann, worauf sie Bock hat. Und was macht sie? Sie erfindet ein Land, den Irak. Martina Schulte nimmt uns mit auf Gertrude Bells Reisen.
Und so erreichten wir gegen 8.30 Uhr Are. Einige Personen von augenscheinlicher Wichtigkeit standen vor ihren Haustüren am Fuß des Berges. Ich ritt zu ihnen und fragte, ob ich den Scheich sehen könne. Wir gingen geradewegs in seinen Empfangsraum, wo er auf einem Teppich saß. Er bat mich, Platz zu nehmen. Ich wartete sehr höflich, bis er sich hinsetzte. Denn er ist ein König, verstehst du? Und ein sehr guter König dazu, obwohl sein Königreich zufällig nicht sehr groß ist. Ich erklärte ihm, was ich alles besichtigen wollte, und er war äußerst mitfühlend und arrangierte alle meine Reisen für mich und sagte, ich könne mit seinem Schutz rechnen, wo immer ich hinginge.
Ich bin mit Gertrude Bell durch den Irak und den Mittleren Osten gereist. Sehr stilvoll, mit Dienern, einheimischen Führern, einer Klappbadewanne aus Wachstuch und Kristallgläsern. Ich habe mit ihr fremde Könige besucht, zahllose Tassen dicken, schwarzen, arabischen Kaffee getrunken und Kette geraucht, während meine Gastgeber an ihren Wasserpfeifen nuckelten. Eigentlich habe ich das alles nur in ihren Briefen und Tagebüchern gelesen. Aber trotzdem kommt es mir fast so vor, als wäre ich selbst dabei gewesen. Wie sie einen fremden König auf einem fremden Thron installiert und Unmengen geröstetes Lamm mit den Fingern isst, das auf riesigen Reisbergen auf ebenso riesigen Tabletts serviert wird.
Ali überwachte das Auftragen des größten Festmahls, das du je gesehen hast. 8 Männer schwitzten unter den riesigen Reistabletts, die jeweils von einem im Ganzen gebratenen Lamm gekrönt waren. Die Schönheit des Schauplatzes, die verschiedenen Farben und Formen der Gewänder, die ernsten Gesichter der Dorfältesten mit ihren weißen Turbanen und den roten arabischen Tüchern machte die Szenerie fast genauso atemberaubend wie die am Morgen.
Schon nach wenigen Briefen fühle ich mich Gertrude Bell irgendwie nah. Durch meine eigenen Reisen in den Maghreb und in den Nahen Osten weiß ich, dass diese Länder manchmal einladende Orte für westliche Frauen sein können. Orte, an denen Männer Männer sind, aber an denen Frauen manchmal wie Männer ehrenhalber behandelt werden. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass sich eine schmale, rothaarige und schwerreiche Industriellentochter Anfang des letzten Jahrhunderts nicht als schmückendes Beiwerk für einen viktorianischen Ehemann versteht, sondern dass sie sich in der Gesellschaft von Sheikhs und Imamen im Männerland Mesopotamien besser aufgehoben fühlt als beim High-Tea daheim.
Ich mag sie sehr gern. Für mich sind sie ein endloses Märchen. Sie kommen und gehen durch die Wildnis, als wäre es eine Hauptstraße. Sie alle behandeln mich ausgesucht höflich, so als wäre ich eine Kollegin, weil ich wie sie in Arkadien war. Wenn sie über Stämme und Brunnen reden, muss ich nicht fragen, wer oder wo sind sie, weil ich es schon weiß. Und während sie sich unterhalten, sehe ich einmal mehr den weiten arabischen Horizont.
Gertrude Bells frühe Briefe an die Eltern zu Hause in England sind von einer arabischen Träumerin geschrieben. Einer Gertrude of Arabia, die bei aller Wüstenromantik auch immer pragmatisch, kühl kalkulierend und lupenrein imperialistisch denkt. Aber die tief in ihrem Herzen zu genau der Sorte von Menschen gehört, vor der uns T.E. Lawrence im legendären Prolog von Lawrence of Arabia eindringlich gewarnt hat.
All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible.
Gertrude Bell und T. Lawrence sind beide Dreamers of the Day. Idealistische Arabisten mit ebenso großen wie fragilen Egos. Sie sind Freunde, Fellow Archaeologists und durch ihre ausgedehnten Reisen und Ausgrabungen in der Region Anfang des letzten Jahrhunderts sind sie selbst ein bisschen zu Arabern im Geiste geworden. In einem ihrer Briefe aus Bagdad gesteht Gertrude Bell ihrem Vater zu Hause:
Es ist schockierend, wie sich der Osten um mein Herz geschlungen hat. So sehr, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin und wo er ist. Ich bin mehr Bürgerin Bagdads als viele, die in Bagdad geboren sind.
Gertrude Bell verfügt genau wie Lawrence durch ihre persönlichen Verbindungen zu Sheikhs und Händlern über ein quasi lexikalisches Wissen über die arabischen Stämme der Region, vom tiefsten Syrien bis zum Persischen Golf. Sie weiß um ihre familiären Verbindungen und Vendettas, kennt ihren Hass gegen die türkischen Besatzer. Und das ist ein Wissen, das mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs plötzlich strategisch wertvoll wird.
Come on, man!
Großbritannien ist im Krieg. Nicht nur in Europa, auch in Arabien. Auf so einer Art Nebenkriegsschauplatz in der Wüste, da kämpfen die Briten gegen einen mächtigen Verbündeten der Deutschen. Und zwar gegen die Türken, die sich den Nahen und den Mittleren Osten vor 400 Jahren für ihr osmanisches Reich einverleibt hatten. Ziel der Briten ist es, die arabischen Stämme gegen ihre türkischen Besatzer aufzuhetzen und auf die Seite der Briten und Franzosen zu ziehen. Die Türken dann gemeinsam aus Arabien rauszuschmeißen und selbst Herrscher über einen möglichst großen Teil von Arabien samt seiner Yami-Ölfelder zu werden. Um die Herzen und Waffen der Araber für die britische Sache zu gewinnen und Informationen on the ground zusammenzutragen, haben die Briten so eine Art Geheimdienstzentrale für den Nahen und Mittleren Osten gegründet, das legendäre Arab Bureau. Für diesen Dienst sucht man jetzt händeringend britische Staatsbürger, die fließend Arabisch sprechen und die gut mit den Einheimischen stemmen können. Und so werden Gertrude Bell und T.E. Lawrence 1915 Agenten im Dienst seiner Majestät. Lawrence ist im Feld unterwegs, mit den arabischen Stämmen, um die ein oder andere Eisenbahnlinie in die Luft zu jagen und die arabische Revolte gegen die Türken voranzutreiben. Gertrude Bell ist die Kundschafterin und Strippenzieherin im Hintergrund. Sie ist die erste weibliche Offizierin überhaupt, die vom britischen Militärgeheimdienst engagiert wird. Und sie ist auch diejenige im Arab Bureau, die sich am besten auskennt mit den Stämmen im Irak, am Golf und in der Nejd. Für das Bureau wird sie die Stämme und die Clans der Region ordnen und katalogisieren. Sie wird geheime Routen über unbekannte Berge in Karten einzeichnen. Sie wird britische Propaganda unter den Stämmen verbreiten. Und dabei gelingt es ihr immer wieder, bei Lamm und Wasserpfeife mit arabischen Informanten kriegswichtige Informationen zu beschaffen. Dabei zieht Gertrude auch oft auf eigene Faust los. Wenn es sein muss, sogar auf Kosten des väterlichen Firmenkontos.
Liebster Vater, ich würde sehr gerne für ein oder zwei Wochen nach Basra gehen. Ich hege keinen Zweifel daran, dass es sehr nützlich wäre, mit den Menschen dort direkt in Kontakt zu kommen. Denn sie könnten uns wertvolle Informationen liefern über die Stämme und andere Leute, die wir dort brauchen und bisher nicht erreichen können. Ich denke, das Büro wird vermutlich meine Reise zahlen und wenn nicht, werde ich trotzdem fahren. Ich hoffe, dass du in letzterem Fall verstehst, warum meine Bank einen weiteren großen Scheck auf deine Firma einlösen wird. Und ich hoffe, du bist wie immer mit meinem Vorgehen einverstanden.
Natürlich approved der verständnisvolle Vater den Wunsch der Tochter. Und so kann diese exzentrische Spionin ihrer Majestät standesgemäß mit imposanter Karamellkarawane, Dienern, einer vollständigen Wedgwood-Dinner-Garnitur und wertvollen Geschenken im Gepäck nach Basra aufbrechen. In Basra will Gertrude Bell rausfinden, ob und unter welchen Bedingungen die Stämme in Mesopotamien bereit sind, sich gegen die Türken aufzulehnen und die Briten zu unterstützen. Gertrude Bells Auftreten ist dabei so eindrucksvoll, dass viele Wüstenbewohner denken, dass da eine echte Königin geritten kommt, um sie zu besuchen. Sie nennen Gertrud El-Khatun, Hofdame des Königs. El-Khatun hat bei diesen Aufklärungsmissionen, genau wie Lawrence, eine ziemlich undankbare Aufgabe. Sie muss ihren arabischen Informanten und den Stammespotentaten vor Ort nämlich nicht nur Informationen entlocken, sondern sie muss ihnen auch eine faustdicke Lüge verkaufen. Und die geht so: Wenn ihr mit uns zusammenarbeitet und uns helft, eure Besatzer, die Türken, zu vertreiben, dann bekommt ihr zum Dank von uns die Unabhängigkeit. Bell und Lawrence müssen zumindest geahnt haben, dass das britische Imperium nicht im Traum daran denken wird, dieses vollmündige Versprechen von der arabischen Unabhängigkeit auch tatsächlich einzuhalten. Kaum ist der Kampf gewonnen und die Türken vertrieben, ist von Unabhängigkeit für die arabischen Stämme keine Rede mehr. Die Briten und ihre Verbündeten, die Franzosen, wollen Arabien lieber unter sich aufteilen. Syrien und der Libanon gehen an die Franzosen, das ölreiche Mesopotamien beanspruchen die Briten. Ohne mit der Wimper zu zucken, übergehen die Briten dabei einen ihrer wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Türken, und zwar Prinz Faisal von Mekka, dem sie eigentlich den Thron in Damaskus versprochen hatten. Faisal muss aber bei der Friedenskonferenz in Paris vom Katzentisch aus zuschauen, wie man ihn übergeht. Mesopotamien zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der Irak zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind sich gar nicht so unähnlich. In den ehemaligen ottomanischen Provinzen Basra, Bagdad und Mosul haben die britischen Truppen unter tatkräftiger Hilfe von Gertrud Bell die alten türkischen Besatzer davongejagt. Jetzt sind die Briten die neuen Herrscher an Euphrat und Tigris. 60.000 Mann stark ist ihre Besatzungstruppe, was viel zu klein ist für ein so großes und strategisch schwieriges Gebiet. Aber dennoch sind sie stark genug, um sich bei der Zivilbevölkerung ziemlich schnell unbeliebt zu machen. Es gibt zwar damals noch keine Drohnen, aber auch die Briten versuchen vor allen Dingen mit Luftschlägen die Bewohner in Schach und ihre Interessen an Land und Öl aufrechtzuerhalten. Carl E. Mayer, Autor des Buchs Kingmakers, erklärt:
So the British effectively relied on air power.
Die Briten setzten sehr effektiv ihre Luftmacht ein, um ihren Willen durchzusetzen. Wie das funktionierte, das war so. Man berief eine Versammlung verschiedener Stammesleute ein und demonstrierte ihnen dann, was die Luftmacht so ausrichten kann. Wenn diese Demonstration nicht die gewünschte Wirkung hatte, dann flog man aggressive Angriffe gegen ihre Dörfer. Die Folge war eine große Verbitterung gegen die Briten.
In einem ihrer Briefe an den Vater sieht Gertrud Bell kein Problem darin, dass die Royal Air Force aufständische Stämme am Euphrat mit Bomben einschüchtert. Aber sie glaubt gleichzeitig, dass die Briten sich mit dieser Strategie nicht gerade einen Gefallen getan haben.
Die Stämme unten am Euphrat befinden sich in offener Rebellion. Und als sich uns die Scheichs widersetzten, haben wir ihre Dörfer bombardiert. Sie sind Schurken, jeder weiß das. Aber ich bezweifle, dass wir ihnen auf diesem Weg die Vorzüge unserer Zentralregierung schmackhaft machen werden.
Bell hat einen neuen Job in Mesopotamien. Sie ist jetzt Oriental Secretary bzw. der Right-Hand Man des High Commissioners für Mesopotamien. Wieder einmal ist es ihre Aufgabe, ihre Augen und Ohren überall in den Zelten, in den Teehäusern und in den vornehmen Stadtwohnungen des Landes zu haben und die Lage vor Ort einzuschätzen. Die Spannungen zwischen den Briten und den Einwohnern sind dabei längst nicht das einzige Problem, das sie registriert. Damals wie heute leben in den Provinzen von Bagdad, Mosul und Basra Schiiten, Sunniten, Kurden und Christen, die miteinander und gegeneinander um Territorien, Besitz und Macht ringen. Da fällt es manchmal selbst ihr schwer, den Überblick zu behalten. Einmal notiert sie sichtlich frustriert:
Niemand weiß, was genau sie eigentlich wollen. Sie selber am wenigsten. Außer, dass sie uns nicht wollen.
Gertrud Bell beschreibt sehr eindrucksvoll, wie schiitische Kleriker ihre Version einer scharia-religiösen Regierung propagieren. Sie schreibt über ein Erstarken des Nationalismus und des radikalen Islam.
Wir sind hier im Großen und Ganzen Opfer von Umständen, über die wir keine Kontrolle haben. Die aggressive Bewegung der unzufriedenen Nationalisten und der unzufriedenen Islamisten hat sich als zu viel für uns herausgestellt. Auch wenn wir das nicht vorhersehen konnten. Entschuldigt das doch nicht, dass wir blind gewesen sind.
Oft denke ich, da Das könnte jetzt genauso auch in einer neueren Ausgabe der New York Times oder des Guardian stehen. Vor allen Dingen, wenn Gertrude sich über das hemdsärmelige Durchhuddeln der Briten in Mesopotamien echauffiert.
Wir sind in diese ganze Angelegenheit unter der üblichen Vernachlässigung eines politischen Modells reingerutscht. Wir behandelten Mesopotamien, als wäre es eine isolierte Größe und nicht als ein Teil Arabiens. Wenn die Leute dann sagen, dass wir uns durchwursteln müssen, kriege ich die Krise. Durchwursteln? Ja, warum nur? Aber genau das tun wir. Und wir warten dabei durch Blut und Tränen, die man eigentlich gar nicht hätte vergießen müssen.
Es ist der schiitische Aufstand von 1920, der auch den hohen politischen Tieren daheim in London deutlich macht, dass es so nicht weitergehen kann. 6.000 Iraker und 500 britische Soldaten sind bei dieser größten Revolte gegen die Briten gestorben. Spätestens jetzt ist klar, London muss entweder mehr Truppen an den Golf schicken oder sich eine einfache Lösung überlegen, wie man dieses Land unter Kontrolle behalten kann. Die Lösung, die Gertrude Bell und andere Orientalisten in dieser Situation propagieren, die kommt allen Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts sicher bekannt vor. Man installiert einfach eine einheimische Regierung, die den Briten gegenüber loyal ist, und erfindet ein neues Königreich Irak von Großbritanniens Gnaden. Es ist Zeit für Gertrude Bell, Prinz Faisal aus ihrer eleganten Reisetasche zu zaubern.
Faisal saß auf einem erhöhten Divan. Ich habe ihn nie zuvor so strahlend gesehen. Er trug sein übliches weißes Gewand mit einer edlen schwarzen Abba darüber, mit weißem Kopftuch und silbernem Aqual. Dann begann er zu sprechen. Er sprach in der großen Sprache der Wüste, die ich ihn nie zuvor habe benutzen hören. Sonor, großartig. Es gibt keine andere Sprache als diese.
Für Gertrude Bell und andere einflussreiche Berater dieser Zeit ist Faisal das ideale Staatsoberhaupt des neuen Königreichs. Denn erstens schulden die Briten ihm wegen der blöden Sache mit Damaskus ohnehin noch einen Thron. Zweitens hat Faisal als drittältester Sohn des Scharifen von Mekka eine gewisse Autorität unter den Stämmen. Und drittens hat Bell Faisal eingehend geprüft. Für sie ist er wegen seiner Weitsicht, seiner diplomatischen Gewandtheit und Loyalität gegenüber den Briten schlicht the best Arab of our times. Und genau das legt Gertrude Bell auch Winston Churchill nahe. Der muss 1921 auf der Konferenz von Kairo einen Plan präsentieren, wie die Briten ihre Interessen an Mesopotamien und am Öl auch ohne kostspielige Besatzungsmacht durchsetzen könnten. Das Problem ist nur, Faisal stammt gar nicht aus Mesopotamien, sondern aus dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien. Er ist ein Fremder, den an Euphrat und Tigris kein Schwein kennt. Und deswegen reist Gertrude Bell über Monate im Land herum, um den einheimischen Scheiks ihren fremden König schmackhaft zu machen. Sie organisiert eine regelrechte Wahlkampf-Roadshow für ihn, präsentiert Faisal den Stammespotentaten Land auf, Land ab als britischen Wunschkönig und überzeugt viele Stämme, ihm die Treue zu schwören. Genauso wie bei dieser Stammesversammlung 1921 in Fallujah.
Faisal sprach wie ein Stammesführer zu seinen Stammesmitgliedern. O Araber, lebt ihr in Frieden miteinander? Sie riefen, ja, ja, wir leben in Frieden. Fahad und Ali Süleyman standen auf, stellten sich neben ihn und sagten, wir schwören dir Gefolgschaft, weil die britische Regierung dich akzeptiert hat. Faisal schaute etwas überrascht. Er schaute zu mir herüber, lächelte und dann sagte er, niemand kann meine Verbindung zu den Briten in Zweifel ziehen, aber wir müssen unsere Angelegenheiten unter uns regeln. Er blickte wieder zu mir hinüber. Ich streckte meine beiden Hände aus und umklammerte sie als Symbol der Einheit der arabischen und der britischen Regierung. Es war ein großer Moment.
Dass viele Scheiks dabei nicht Faisal als Personengefolgschaft schwören, sondern nur den Kandidaten der britischen Besatzer billigend in Kauf nehmen, das ist Gertrude Bell klar. Aber es stört sie auch nicht weiter, denn ein von Großbritannien unabhängiger Staat ist ohnehin nicht vorgesehen. Auch dass einige Landesteile den fremden König rundheraus ablehnen, ist Gertrude Bell bewusst. Aber es hindert sie, ganz Dreamer of the Day, auch nicht daran, ihren Irakplan weiterzuverfolgen. Sie weiß, dass die Kurden lieber einen eigenen unabhängigen Staat wollen und dass die Schiiten keinen sunnitischen Herrscher auf dem Thron sehen wollen. Aber die Interessen der Schiiten, die schon damals die stärkste Bevölkerungsgruppe sind, wird sie trotzdem nicht berücksichtigen. Und dass das so ist, das hat damit zu tun, dass Gertrude Bell eine freiheitsliebende, unbeugsame Frau ist. Und noch dazu eine beinharte Imperialistin, die sich von einem rückwärtsgewandten Araber nicht vorschreiben lässt, wie sie sich zu kleiden hat. In einem Brief an ihre Mutter schreibt Gertrude Bell recht unumwunden, wie sie die Sache sieht.
Es ist ein Problem, in Kontakt mit den Schiiten zu kommen. Nicht mit den Stammesleuten auf dem Land, aber mit den grimmigen, strenggläubigen Einwohnern der heiligen Städte. Bis vor kurzem war ich völlig von ihnen abgeschnitten, weil ihnen ihre Grundsätze den Anblick einer unverschleierten Frau verbieten. Und meine Grundsätze erlauben mir nicht, mich zu verschleiern. Ich denke, dass ich hier richtig liege, denn es wäre ein stillschweigendes Eingeständnis von Unterlegenheit, was unseren Umgang vom ersten Moment an in ein falsches Licht rücken würde.
Mit den Sunniten hingegen, die schon unter den Türken wichtige Verwaltungsposten innehatten, kommt Gertrude Bell besser zurecht. Sie bringt ihnen eine fast schon romantische Verehrung entgegen.
Ich kann mich nicht anders fühlen als eine große Sunnitin unter Sunniten. Die Wahrheit ist, man weiß, woran man bei ihnen ist. Sie sind standhaft. Sie sind, je nach Verstand, von der Vernunft geleitet. Die Schiiten hingegen, wie wohlmeinend sie auch immer sein mögen, werden in dem Moment, wo ein paar ignorante Alim-Fanatiker ihnen sagen, dass sie auf Befehl Gottes und ihren Befehl anders denken sollen, genau das tun.
Bells Romanze mit den sunnitischen Scheiks trägt so wesentlich dazu bei, dass die schiitische Bevölkerungsmehrheit bis zum Sturz von Saddam von der sunnitischen Minderheit regiert wird. Das wird von manchen Historikern als eine wichtige Ursache für die späteren Probleme des Iraks gewertet. Obwohl die Zustimmung für Faisal und sein Königreich Irak also auf mehr als tönernen Füßen steht, macht Gertrude Bell weiter mit den Vorbereitungen zur Staatsgründung. Vom britischen Außenministerium wird sie beauftragt, die Landesgrenzen des künftigen Staats festzulegen. Dabei gehen Bell und die anderen Oriental Experts gezwungenermaßen recht hemdsärmlich vor. Berücksichtigt werden weniger die 2000-jährige Geschichte der Stämme, der religiösen Sekten und der nomadischen Völker der Region als die Interessen der Briten, der Franzosen und der saudischen Herrscher. Auch wenn Bell selber sich durchaus Mühe gibt, die Stammesinteressen zu wahren.
Ich hatte einen guten Morgen im Büro und habe die südliche Wüstengrenze des Irak gezogen, mit der Hilfe von Gentleman Ha'il und meinem lieben alten Fahad Beg, dem Stammeshäuptling der Anhisa. Der Glaube des Letzteren an mein Wissen über die Wüste lässt mich erröten. Als er von Herrn Cornwallis gebeten wurde, seine Stammesgrenzen zu definieren, sagte er nur: Fragen Sie Khatun, sie weiß es. Um dieses Renommee der Allwissenheit zu erhalten, war ich sehr sorgfältig, um von Fahad alle Brunnen herauszufinden, die durch die Anhisa beansprucht werden, und von Herrn Ha'il alle Brunnen, die von den Shammah beansprucht werden.
Derweil sieht es mit der Zustimmung für Faisal als Herrscher des Iraks immer noch nicht zufriedenstellend aus. Um nach außen den Anschein einer weitreichenden Zustimmung zu wahren, organisiert die Khatun daher ein gefaktes Referendum, das selbst Saddam Husseins Baath-Partei zur Ehre gereicht hätte. Wahlergebnis? 96% Zustimmung für Faisal. Ein Ergebnis, das sich auch in einem zutiefst gespaltenen Land leicht erzielen lässt, wenn man einfach nur die Anhänger von Faisal befragt. An ihre Eltern schreibt Gertrude Bell sichtlich zufrieden:
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Sache. Das Referendum ist durch. Mit Ausnahme von Kirkuk, wo es schwierig war, die Bevölkerung halb türkisch und halb kurdisch zu handeln. Aber ich denke, dass wir es da vielleicht auch nicht durchgedrückt kriegen.
Ich bin mit Gertrude Bell durch den Irak und den Mittleren Osten gereist, habe mit Bewunderung, Erstaunen und zum Teil Befremden gelesen, wie sie ihren großen Traum gegen alle Widerstände durchsetzt. Ich habe eine intelligente, mutige, ambivalente und sehr selbstbewusste Frau kennengelernt, die mir einerseits sehr nah ist, doch deren imperiales Selbstbewusstsein mir gleichzeitig unheimlich fremd ist. Bei meiner 10-tägigen Recherchereise mit ihr habe ich mich oft gefragt, ob Gertrude Bell eigentlich klar war, was für ein schwieriges Erbe sie kommenden Generationen mit der Erfindung des Irak überlassen würde und ob sie ahnte, dass ihr schöner neuer Staat von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich glaube, wenn Bell eine Heldin ist, dann ist sie keine visionäre Heldin, sondern eher Eine tragische, absurde Heldin, die uns einmal mehr deutlich macht, wie aberwitzig es ist, sich Nationen für Menschen auszudenken, die andere Loyalitäten, Lebensmodelle und Prioritäten haben. Im August 1921 wird Faisal zum König des Irak gekrönt. Zusätzlich zu den politischen Manövern, die notwendig waren, um den neuen Staat zu schaffen und seine Grenzen festzulegen, nimmt Gertrude Bell auch ein paar typisch weibliche Aufgaben wahr. Sie richtet Faisals Haus ein, berät ihn und seinen Sohn bei der Wahl der Kleidung für die Inthronisierungszeremonie. Sie entwirft eine Flagge und plant die Details der feierlichen Zeremonie selbst, damit ihr neuer König vor der Welt einen möglichst imposanten Eindruck macht.
Faisal sah sehr würdig aus und gleichzeitig sehr angespannt. Es war ein aufregender Moment. Said Hussein stand auf und las die Deklaration von Sir Percy, in der Faisal zum König des Irak erklärt wird, gewählt von 96% der Bevölkerung von Mesopotamien. Lang lebe der König! Wir standen auf und grüßten ihn. Die Nationalflagge wurde enthüllt und auf dem Fahnenmast neben ihm gehisst. Die Kapelle spielte God Save the King, da sie noch keine eigene Nationalhymne haben.
Stolz schreibt Gertrude Bell an ihre Eltern:
We have got our king crowned.
Gertrude Bell bleibt als enge Beraterin, Vertraute und Freundin des Königs an seiner Seite. Der wird, wie Bell-Biografin Janet Warlock treffend bemerkt, später ein bisschen widerspenstig unter ihren wachsamen Augen. Von dem Königreich, das sie geschaffen hat, mit seinem sunnitischen König und seinen schiitischen, sunnitischen und kurdischen Untertanen, ist heute nicht mehr viel übrig. Kein König, keine sunnitische Regierung, stattdessen Bürgerkrieg. Vielleicht wird es dieses Land bald in der Form nicht mehr geben und aus dem Irak ein Failed State.
Gertrude Bell, wie eine Frau den Irak erfand. Martina Schulte war das über eine Spionin seiner Majestät des Königs von Großbritannien. Der Radiowissen hier 100. Wolfgang, ich fand die Geschichte von Gertrude Bell total beeindruckend. Also die Frau einmal total beeindruckend, dass sie im Anfang des 20. Jahrhunderts da so selbstbewusst durch Arabien marschiert, mit den Stammesfürsten redet und auch diese Idee hat, da so ein Land zu erschaffen.
Grenzen zieht, ja.
Grenzen zieht und es erklärt aber auch, warum das alles eigentlich nicht funktionieren kann. Ne?
So ist es.
Weil dieses Gebilde ein artifizielles Ding ist und das Auseinanderfallen.
Man muss vielleicht das Bild auch ein bisschen noch gerade rücken. Wir haben jetzt uns auf Frau Gertrude
Bell
konzentriert. Ja. Sie hatte dann eine prominente Rolle, aber es gab natürlich noch einige andere und auch um einen Bogen zu schlagen zur heutigen Entwicklung, also dieses Abkommen, was so diese Sphären aufteilt zwischen Großbritannien und Frankreich, wovon wir in dem Beitrag gehört haben, das geht natürlich zurück auf ein Abkommen von zwei Diplomaten mit den Namen Mark Sykes und François-Georges Picot, also für die Franzosen und für die Großbritannien. Und man hört vielleicht jetzt häufiger in den Nachrichten, dass sich diese Islamisten, diese IS-Milizen vor allem auch gegen diese sogenannte Sykes-Picot-Linie wehren, also diese Grenzziehung zwischen diesen beiden damaligen Einflusszonen von Frankreich und Großbritannien, die das damals ausgehandelt haben. Gertrude Bell hatte auch einen Einfluss auf diese Grenzziehungen, aber ausgehandelt worden ist es damals von diesen beiden. Und vielleicht so ein augenfälligstes Beispiel, wo diese Grenze jetzt schon nicht mehr gilt, zwischen Syrien und dem Irak ist es nicht, diese Grenze heute, ist so eine Bustour, die diese Islamisten veranstalten.
Eine Bustour?
Eine Bustour, genau.
Es durch gibt das von ihnen besetzte
Kalifat, genau. Ja. Sie haben jetzt behauptet, sie haben jetzt ein Kalifat dort auf diesem Gebiet gegründet, über diese Grenze hinweg. Und seit Juni gibt es eben Touren, die in Syrien starten und dann also in den irakischen Teil gehen und von den Einheimischen wohl sehr gut angenommen werden.
Ja, aber wer fährt denn da mit zur Touren?
Alle möglichen. Also Einwohner der Region, meldet hier die Agentur, nutzen den Busservice als einfaches, bequemes Verkehrsmittel. Es gibt keine Passkontrollen mehr natürlich zwischen diesen beiden Ländern. Es gibt Dschihadisten, also so Gotteskrieger, die da mit auf Hochzeitsreise gehen mit ihren Angeheirateten.
Um den Frauen zu zeigen, was sie
für ein schönes Land jetzt erobert haben. Ja, genau. Und auch sonst alle Leute, die eben da in dem Land unterwegs sein wollen. Es gibt 2 Touren pro Woche, Mittwoch und Sonntag, und die machen da die Tour.
Eine schräge Vorstellung.
Allerdings, ja.
Steht da, wie man das buchen kann?
Ganz normales Busunternehmen. Also man muss da Tickets kaufen und dann kann man da schon mitfahren.
Wahnsinn.
Genau, das ist, fand ich, ein interessantes Detail. Ne?
Wolfgang Schiller, vielen Dank.
Gerne.
Irak, das unmögliche Land. Geschichten aus und über den Irak gab es heute in der 100. Danke an Nail al-Saidi und seinen Onkel Anis aus Bagdad. Danke an Björn Blaschke, Korrespondent in Kairo, der gerade im Irak war. Danke an Martina Schulte, die uns Gertrude Bell vorgestellt hat, die Frau, die den Irak gewissermaßen erfunden hat. Danke an Vera Pacher online, Alex Stojanov in der Technik und Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Die Radio Wissen 100.
In Bagdad, die Lage ist in Ordnung.
Ich bin zurzeit in Bagdad. Hier gibt es im Moment keine Probleme.
Als ich mich mit meinem Onkel Anis übers Internet unterhalten habe, hat er mir erzählt, dass es für ihn ein ganz, ganz großer Traum wäre, wieder nach Deutschland zu kommen. Nicht nur zu Besuch, sondern ja auch richtig auszuwandern nach Deutschland. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Für mich ist das ein riesengroßer Traum, endlich mal in den Irak zu gehen, ins Heimatland meines Vaters. Ja, aber im Moment traue ich mich nicht so richtig. Mein Onkel Anis, der hat mich jetzt schon etliche Male eingeladen, ich soll kommen, aber für mich ist die Lage im Moment noch ein bisschen zu heikel. Aber Anis, der drängt die ganze Zeit drauf, dass ich komme, macht aber eine Einschränkung. Ich soll erst in 3 Monaten kommen, nicht jetzt. Und jetzt im Moment ist es noch viel zu heiß im Irak. 50 Grad im Schatten. Okay. Schauen wir mal, was der Herbst bringt.
Ich mag sie sehr gern. Für mich sind sie ein endloses Märchen. Sie kommen und gehen durch die Wildnis, als wäre es eine Hauptstraße. Sie alle behandeln mich ausgesucht höflich, so als wäre ich eine Kollegin, weil ich wie sie in Arkadien war. Wenn sie über Stämme und Brunnen reden, muss ich nicht fragen, wer oder wo sind sie, weil ich es schon weiß. Und während sie sich unterhalten, sehe ich einmal mehr den weiten arabischen Horizont.
Unterwegs bei der Recherche habe ich echt gedacht, was habe ich mir hier nur eingebrockt? 1600 Seiten Briefe und Tagebücher in so einer Minischrift, in so einem Archiv im Internet. Das war echt total mühsam und kompliziert, da überhaupt durchzusteigen. Aber ich habe echt ein paar total spannende Sachen gefunden. Und was mir total Spaß gemacht hat, war die Produktion, also mit der ganzen Musik und so. Und es ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich opulent geworden, wie wir da durch die Wüste galoppieren.
D-Radio Wissen 100.